Christ, dem Herrn, ich grüße euch an diesem Sonntagmorgen. Ja, wir wollen Gottes Wort hören und ich habe ein gutes Thema. Eigentlich habe ich zuerst mal aus der Welt, aus dem Fußball, die Inspiration genommen für diese Predigt. Das Wunder von Bern. Da war damals ein Fußballspiel, 1954, am 4. Juli. Ja, 1954, da kam Deutschland in der Endrunde, Weltmeisterschaft. Deutschland hat den Krieg verloren, 9 Jahre nach dem Krieg. Also die waren noch enttäuscht, depressiv und so weiter. Und sie haben gegen Ungarn gespielt und Ungarn war eine unbesiegbare Fußballmannschaft. Und die haben gewonnen, die Deutschen. Und die haben nicht geglaubt, dass die Deutschen noch gewinnen. Und dadurch, durch dieses Fußballspiel, kam Deutschland wieder in die Völkergemeinschaft. Deutschland wurde wieder akzeptiert als eine Nation, also eine Fußballnation auch insbesondere. Und dieses Wunder möchte ich nehmen und vergeistlichen und geistlich übersetzen in unserer Situation, das Wunder von Weihnachten. Jesus ist an Weihnachten geboren und er hat uns als Menschen aufgewertet. Damals haben die Ungarn gedacht, wir werden siegen. Sie haben nicht einmal geübt vorher. Die haben gesagt, also die Deutschen, die können sowieso gar nicht Fußball spielen. Und dann regnet es noch dazu, ach, was weiß ich, was da alles war an diesem 4. Juli. Und die haben schon ein Denkmal sich gesetzt im Fußballstadion in Ungarn und Briefmarken, so Sonderbriefmarken gedrückt. Wir sind die Weltmeister. Und dann ist doch Deutschland Weltmeister geworden. Die konnten es gar nicht fassen. Und da gab es große Aufruhr, große Aufregung. Da wurden die nicht einmal empfangen. Die kamen gleich als sie nach Hause kamen. Ungarn war damals ein kommunistisches Land. Die kamen gleich in so Lager. Da wurde ihnen eingebläut und so weiter. Was für Waschlappen seid ihr? Könnt nicht einmal gegen die Deutschen spielen. Damals war Kommunismus noch ganz groß im Kommen. Und dann hat man sich Gedanken gemacht. Da wurde ein Journalist gefragt, ja, was für eine Hymne wird man singen im Stadion? Also die Deutsche auf keinen Fall. Und dann haben sie die deutsche Hymne gesungen, Deutschland, Deutschland über alles. Verstehst du? Und ihr kennt ja diese Hymne. Und Deutschland kam dadurch in die Völkergemeinschaft wieder und wurde wieder aufgenommen. Also das war ein Wunder. Deutschland 3 Tore geschossen und Ungarn nur noch 2. Die haben sich so blamiert und so lagen sie am Boden. Weihnachten, das große Wunder, Jesus hat uns Tore geschossen. Halleluja. Macht hoch die Tor und die Tür macht weit. Das kommt der Herr der Herrlichkeit. Und er kam und hat gesiegt und er ging wieder. Jesus kam, sah und siegte. Das ist diese Parole von Jesus. Das war auch an Weihnachten. Der Sohn Gottes hat die Kinder Adams besucht. Wir haben Weihnachten an diesem Tag schon einiges gehört. Da haben wir hohen Besuch gehabt. Der König, alle Könige, kam und besuchte uns in einem Stall. Kannst du dir vorstellen? Ja, genau da, wo die Menschen ja ihr Leben leben, damals die armen Menschen. Gott selbst hat sich zu den Menschen herabgelassen. Er hat aus Liebe ja einen menschlichen Leib angenommen. Du kannst es gar nicht vorstellen. Gott nimmt sich einen menschlichen Körper, so wie deins und meins, mit Hände, Füße. Und was war, wie der Mensch gestaltet ist, er nahm sich diesen Körper an und lebte unter uns, ist Fleisch geworden. Er nahm ja das Wesen eines Menschen an, das Wesen, unser Wesen, unsere Natur, er unsere Art angenommen. Sogar die Sprache lernte, die Sprache, die was Mutter, die Maria gesprochen hat und was Josef gesprochen haben, dieses Aramäisch. Er lebte unter uns und war einer von uns. Er war Zimmermann, Häuslerbauer, Möbelsch, hat er geschreinert und vieles andere mehr. Er nahm sich Zeit für uns und lebte im Nazareth. Gestern sprach ich über Nazareth. Er lebte fast 20 Jahre oder 18 Jahre auf jeden Fall in Nazareth und lebte unter uns. So ist auch Weihnachten ein hoher Besuch zu uns gekommen, Jesus Christus, damit wir von seiner Göttlichkeit profitieren, dass wir was haben. Er, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wo am Anfang das Wort war, dieses Wort wurde Fleisch und wurde unter uns, so wie du und ich, kam an und Menschen haben das manche begriffen und manche haben es nicht begriffen, manche begreifen es bis heute nicht. So wurde aus Gottes Sohn, Menschensohn, Jesus Christus, wurde ganz natürlich, ganz normal, ja, wie alle anderen Menschen. Er wurde an Gebärden erfunden, wie alle Menschen auch. Hat gespielt im Sandkasten, hat ja dies und jenes gemacht mit seinen Freunden und gebubelt. Das hat er auch gemacht, denn er war ja ein Junge und hat nach anderen Dingen getrachtet, oft vielleicht so wie wir Menschen. Er handelte göttlich im menschlichen Leben, im menschlichen Leib, im menschlichen Körper. Er wurde Gottmensch, und das darf ich durch die Gnade Gottes werden, und über dieses Wunder werde ich sprechen, dass ich Gottmensch werde. Wenn du dein Leben anschaust, wenn du vorm Spiegel stehst, da siehst du nicht nur die und die Person, sondern du siehst den allmächtigen Gott und du siehst den Menschen in dir. Beides zusammen, wir sind beides eins, wir sind ein Wesen durch die Gnade Gottes. Damit werden wir in seiner Göttlichkeit ähnlich. Seit Weihnachten ist das möglich, das Wunder von Weihnachten, von Bethlehem. Die gefallene Menschheit soll wieder in die Familie Gottes aufgenommen werden. Und wir haben die gleiche Ähnlichkeit wie der Papa. Es ist immer so, die Mutter weiß, wie das Kind aussieht, das ist ihr Kind. Aber wenn die Leute so das kleine Baby angucken, das sieht genauso aus wie der Vater. Und du siehst auch heute, wenn du dich anschaust in deinem Ebenbild, du siehst genauso wie dein Vater, der Vater im Himmel. Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich, nicht ganz gleich, sondern uns ähnlich, genauso wie der Vater. Aber da, du musst ja noch eine ganze Menge lernen. Jesus will uns begeistern mit seinem himmlischen Wesen, mit seiner Geistlichkeit und Göttlichkeit, mit seiner Herrlichkeit. Wir sollen ein Abglanz sein seiner Herrlichkeit. Das ist der Sinn von Weihnachten, dass wir so gestaltet sind, wie er war. Nicht nur als Menschen aus Fleisch und Blut, sondern aus Geist und dem Wort Gottes, dass wir so geprägt sind, dass wir immer mehr Jesus ähnlicher werden, gleichgestaltet werden. Das Wunder von Werden. Deutschland wurde wieder in die Zivilisation aufgenommen nach dem verlorenen Krieg, nach dem, was die Nazis alles angestellt hatten. Verstehst du? Die ganzen Konzentrationslager, Judenverfolgung und der Zweite Weltkrieg. Das wurde den Deutschen angekreidet. Inwieweit sie da schuld waren, ist eine andere Frage. Aber das wurde den Deutschen angekreidet. Das Dritte Reich, was das alles so angestellt hat. Deutschland wurde wieder durch dieses Wunder von Bern ebenbürtig mit anderen Nationen, Engländer, Franzosen, Amerikaner oder wie sie auch alle geheißen haben, wurde ebenbürtig. Und wir werden durch Jesus Gott ebenbürtig. Stell dir mal vor, er nimmt uns in seine Gemeinschaft aus. Gott hat uns die Hand ausgestreckt. Er hat sich mit uns versöhnt. Er hat Harmonie geschaffen. Wir sind eins jetzt mit dem Himmel. Jesus sagt, was man euch antut, das tut man mir an. Und wie man euch aufnimmt, so nimmt man mich auf. Er wurde einer von uns. Aus Feinden wurden plötzlich Freunde. Das ist das Wunder, das begann. Dieses Wunderleben, das wir jetzt führen dürfen. Ich bin kein Feind, kein Gegner Gottes. Und ich rebelliere nicht gegen Gott. Ich sage, ja Herr, dein Wille geschehe. Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist dieses Wunderleben. Ich kann Gott akzeptieren. Ich muss nicht sagen, Gott, warum hast du mich da das und das mit mir getan? Warum bin ich Mann geworden? Warum bin ich Frau geworden? Warum bin ich arm geworden? Warum bin ich nicht reich geworden? Verstehst du? Ich rebelliere nicht mehr gegen Gott. Ich weiß, Gott macht keinen Fehler. Und alle, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ob das Gute oder Schlechte ist. Das Wunderleben beginnt mit Bethlehem. Vorher hatten wir keine Hoffnung gehabt, keinen Glauben gehabt. Wäre alles unmöglich. Aber durch Jesus erfüllen sich die alten Verheißungen und Prophezeiungen und Hoffnungen der Menschen. Die Menschensträume, was der Mensch träumt. Ich will in den Himmel. Nein, du kannst hier den Himmel auf Erden haben. Meine Kinder haben immer so ein Lied gesungen. Ich war noch nie im Himmel. Aber dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Wir dürfen den Himmel in uns tragen. Wo wir hingehen, himmlische Zustände schaffen, Frieden schaffen, Freude schaffen. In Lukas Kapitel 1, Vers 54 lese ich von Maria. Und diese Maria betet, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. Und er nimmt sich Israel, seines Kindes an und denkt an sein Erbarmen, was er unseren Vätern geschworen hat, Abraham und seinem Nachkommen auf ewig. Er denkt an uns. Seit Bethlehem denkt Gott an uns. Seit Bethlehem, seit diesem Wunder von Bethlehem, denkt Gott an uns. Die ganze Zeit denkt er, wie geht's denen da unten in Berlin, in Deutschland oder wo auch immer, wo sich Menschen aufhalten. Er denkt an uns. Er hat uns nicht vergessen. Und alles, was in der Bibel vorausgesagt wurde, das erfüllt sich. Gott hat seine Hand ausgestreckt. Kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken. Maria kennt sich in der Bibel sehr gut aus. Ich will heute ein bisschen über die Maria sprechen. Wir haben ja vom Josef gestern gehört, aber die Maria ist mir genauso wichtig. Und Maria kannte die Bibel sehr gut. Denn sie betet 8, 9 Psalmen in diesem Gebet, in diesem Lobpreis, was sie da ausspricht. Sie kannte ihre Bibel. Und deshalb hat Gott sich auch ihrer erbarmt und sie aufgenommen in seinem Club, in seinem Kreis, dass sie einfach die Mutter Jesu werden durfte. Katholiken sagen Mutter Gottes, aber Gott hat keine Mutter. Aber diese durfte eine menschliche Mutter sein für den Herrn Jesus Christus. Sie hat sehr viel an Jesus gegeben für seinen Charakter, seine Persönlichkeit, sein Wesen, die Muttersprache. Auch das gehört dazu, die Liebe. Das hat sie alles weitergegeben. Und wir können von Maria eine ganze Menge lernen und staunen, was sie ist. Sie sagt, ich bin eine begnadigte Gottes. Ich habe Gnade gefunden. Der Engel, als er sie begrüßte, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, weil du das Wort Gottes kennst, weil du für den Herrn leben willst. Sie war noch eine Jungfrau, junges Mädchen, und sie wollte eigentlich nur für Gott da sein. Und Gott hat sie erachtet und auserwählt. Gott wählt die Menschen aus. Nicht die Menschen wählen Gott, sondern Gott wählt die Menschen. Auch hier, oft in unserem Leben, für was wir bestimmt sind, was wir tun sollen, welche Berufung wir haben sollen, wie wir Jesus austragen. Der Herr hat den Josef erwählt, der sollte aufpassen auf den Bub, der sollte sein Bestes geben und für Maria und das Kind sorgen. Maria war demütig und der Engel Gottes sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und darum wird das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Was von dir geboren wird, wird Sohn Gottes genannt. Und auch in uns, was in unserem Leben passiert, das ist göttlich. Seit wir Jesus empfangen haben, seit der Heilige Geist uns überschattet, wir alle erleben dieses Wunder von Bethlehem. Ja, als die Deutschen gesiegt haben, damals 1954 in Bern, wir haben gesiegt, wir sind Weltmeister. Vorher, da gab es nur diesen Weltmeister, die haben gesiegt und so weiter. Aber jetzt plötzlich wir alle, dieses Kollektiv. Und sie, da kommt sie zu Elisabeth, ihre Verwandte, und sie ist auch schwanger mit einem Sohn im hohen Alter sogar. Sie war im 6. Monat, heißt es, und sie war unfruchtbar. Und da kommt dieser Engel doch bei dem Zacharias und sagt, deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären. Nein, das kann nicht. Die ist schon über die Zeit hinaus. Ihr Leib war erstorben. Du siehst, hier begegnen sich zwei Menschen. Die eine ist noch Jungfrau und die andere ist schon in einem erstorbenen Zustand, die kann keine Kinder mehr kriegen und so weiter. Und dann sagt diese Maria hier, dann bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott kann alles. Ich habe von Indien gehört, als ging es durch die Presse, da ist eine 70-jährige Oma Mutter geworden, was auch immer passiert ist, verstehst du? Gott kann auch verjüngen und Gott kann Menschen gebrauchen, welcher Art auch immer. Und Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn und mir geschehe, wie er gesagt hat. Und der Engel ging von ihr. Das ist Demut, sie ist bescheiden, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria ist die Angefochtene auch. Weißt du, in dem Augenblick, wo du Jesus in dein Leben hineinlässt, wo du dich diesem Wunder öffnest, diesem Wunder von Weihnachten öffnest, da fangen die Probleme an, und zwar ganz massiv. Als ich Christ wurde, da habe ich ganz andere Probleme gehabt. Ich habe nicht mehr die Probleme gehabt, was ich vorher, vor der Bekehrung hatte, aber ich habe einen ganzen Haufen Probleme gehabt, die ich vorher gar nicht wusste, dass es solche gibt. Ich wurde angefochten, ich wurde versucht, ich habe alles Mögliche gehabt. Und Maria, bei ihr ist es so, sie war verlobt mit dem Josef hier, versprochen, dass sie mal heiraten wird, aber plötzlich ist die Schwangerschaft da, plötzlich ist ein Skandal. Was ist mit dem Mädchen, was hat die getrieben, wo ist sie gewesen? Und du kommst im Verruf, mit dir stimmt was nicht, du bist nicht normal. Das alles hörst du, wenn du Christ wirst, Kind Gottes wirst. Ich weiß nicht, ob es dir ging, aber mir ging es. So, du spinnst, du wirst verrückt langsam, du drehst durch, du fantasierst. Wie soll ich damit fertig werden, fragt sie Maria hier. Wie soll das zugehen, wie soll das passieren und mit wem soll ich sprechen? Und du siehst auch hier, wie wunderbar Gott führt und leitet. Plötzlich kann sie mit der Elisabeth sprechen, ihre Verwandte, und die weiß nichts, was mit der Maria passiert, und Maria weiß nicht, was mit der Elisabeth passiert, und sie hat Angst, mit wem kann ich sprechen. Du siehst, du brauchst Seelsorge, du brauchst Betreuung, und Maria brauchte das alles für ihr geistliches Werden, damit dieses Wunder von Weihnachten passieren kann. Wem kann ich das erzählen, wem kann ich das erklären, was mit mir passiert ist, wer versteht mich? Der Zacharias hat seine Elisabeth nicht verstanden. Nein, das gibt's nicht. Da gibt's Bei uns gibt es keinen, der Johannes heißt, in unserer Familie. Und Maria bleibt nichts anderes übrig, als das alles Gott zu überlassen, auch dir in deinem persönlichen Leben. Wenn du das Wunder von Weihnachten erleben willst, bleibt nichts anderes übrig, als Gott die ganze Situation anzuvertrauen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Sie geht zu Elisabeth, hier erfährt sie eine wunderbare Glaubensstärkung. Sie wird gleich von der Elisabeth begrüßt, kommt zur Tür rein, sei gesegnet, du und all den Frauen. Wie kommst du dazu, dass du die Mutter des Herrn zu mir kommt? Wie passiert das? Verstehst du? Die Maria ist baff, sie kann es nicht verstehen. Wie weiß die, was da los ist? Menschen, die den Heiligen Geist haben, die mit Gott leben, die das Weihnachtswunder in sich selber tragen und kennen. Elisabeth hat das und Maria hat das auch. Und die treffen sich jetzt irgendwo. Und hier irgendwo in der Jordan-Gegend, gesegnet bist du unter den Frauen. Wie komme ich dazu, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und die weiß doch gar nicht, dass sie richtig schwanger ist. Verstehst du? Da sieht man noch gar kein Bäuchlein. Was muss Maria das bedeutet haben? Die weiß alles von mir. Ich bin bekannt, wie ein aufgeschlagenes Buch, gelesen von jedermann. Der Heilige Geist hat der Elisabeth offenbart, die Mutter des Herrn, ihres Herrn, kommt zu mir. Sie muss gar nicht lange überlegen, wie sie das der Elisabeth erklären. Sie hat sich schon so viele Gedanken gemacht. Wie kann ich der Elisabeth sagen, ich bin schwanger und ich weiß von keinem Mann? Wie soll ich das erklären? Das macht alles der Heilige Geist. Wenn du wirklich dem Herrn vertraust, erklärt der Heilige Geist all die Situationen. Plötzlich ist alles offen. Die Elisabeth weiß, als wenn die eine Spezialistin wäre. Wie kommt sie dazu? Wie weiß sie dazu? Warum? Sie war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und diese Elisabeth wusste, die Mutter meines Herrn kommt zu mir, preist dem Herrn. Und sie sagt, glückselig bist du, die da geglaubt hast. Wahrscheinlich war der Zacharias daneben. Und er hört es. Ja, hören konnte er, sprechen konnte bloß nicht. Und dann hört es, wie selig bist du, Maria. Du hast geglaubt. Mein Mann, der Zacharias, hat nicht geglaubt. Deshalb ist er stumm geworden. Aber du hast geglaubt, Maria. Und darin ist der große Unterschied zwischen dem Priester Zacharias und so weiter, der dem Engel glaubte und nicht glaubte. Und Maria glaubte, was der Engel sagte. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Du siehst, wie Gott arbeitet, wie Gott wirkt im Kleinen. Und glückselig bist du, die da geglaubt hast. Und sieh einmal, das junge Mädchen, hat sie gesagt, Zacharias, schau, du, der alte Priester, du konntest nicht glauben. Aber dieses junge Mädchen, so unerfahren vom Leben, die konnte es glauben. Und die stellt sich Gott zur Verfügung und es geschieht nach ihrem Glauben. Maria braucht dieses Ehepaar, Zacharias und Elisabeth, damit sie sich anvertrauen kann. Sie blieb 3 Monate bei ihr, bei der Elisabeth, bis sie dann gebot, den Johannes den Täufer zur Welt brachte, den späteren Johannes den Täufer. Selig sind Menschen, die sich gegenseitig ergänzen. Preist immer. Das ist Maria, wie das Wunder geschieht. Du brauchst Ergänzung durch den Heiligen Geist. Du glaubst. Du kannst jeden Mist zusammen glauben. Du brauchst eine Bestätigung von jemand anders. Jemand anders muss dir sagen, das und das und das und das ist in deinem Leben los. Und das haben wir auch heutzutage so wenig. Wir haben so wenig Offenbarungen, dass Menschen die Wahrheit erfahren. Der Heilige Geist hat mir das gezeigt. Und dann, der Heilige Geist zeigt alles, was in unserem Leben persönlich passiert, muss der Heilige Geist uns offenbaren. Josef, die Maria, die nimmt schön an die Hand und du heiratest sie und du machst kein Theater, du regst dich da auch gar nicht auf, machst dann keinen Skandal. Denn normalerweise wäre Maria nach der Schwangerschaft wäre sie gesteinigt worden, als sie hat irgendwo Hurerei und Unzucht getrieben. Ja, der Josef akzeptiert das, der Josef unterdrückt es. Und ich sage euch, bis zu Pfingsten, bis der Dr. Lukas das Interview da machte, wusste kein Mensch, wer Jesus ist. Dass es nicht der Sohn von Josef ist. Das haben sie unterdrückt. Weißt du, es gibt Geheimnisse, die kannst du nur für dich behalten. Da solltest du nicht gleich an die große Glocke hängen. Guck mal, Jungfrauengeburt. Oder die Schwangerschaft hier. Wie kam die Jungfrau zu dem Kind? Da musst du dir gar nicht groß erzählen. Überlass es Gott. Gott wird es schon machen. Und er will sie nicht öffentlich anprangern. Er ist ein Gerechter vor Gott, heißt es in Matthäus Kapitel 1, Vers 19. Und er nimmt die Maria an und er erkannte sie erst, nachdem sie ihr erstes Kind geboren hatte hier. Da hat aber Gott eingegriffen im Traum mit dem Josef, wie es weitergeht. Nimm dich diese Frau an, kümmere dich um das Mädchen. Das kann kein Mensch arrangieren. Und wenn ein Mensch das machen würde, dann würde er sagen, was mischst du dich in meine Angelegenheit ein? Das ist meine Privatsache. Auch kein Priester, kein Seelsorger. Niemand hat in dein Leben sich einzumischen. Das muss der Heilige Geist, göttliche, geistliche Dinge muss der Heilige Geist uns offenbaren, wie beim Josef hier. Und dann kann es geschehen. Das stört nicht. Weißt du, so viel Unsinn wird erzählt und so viel Mist wird in den Gemeinden, in den Kirchen hin und her gebaut, weil die Leute denken, ich muss da was sagen, ich muss die Sache in Ordnung bringen, ich muss es aufklären oder aufdecken. Nein, der Heilige Geist muss aufdecken und der Heilige Geist deckt auch wieder zu. Das macht der Heilige Geist. Gott lässt ihm auch sagen, nimm diese Frau zu dir. Und da lenkt Josef ein und nimmt Maria in ihrem Schutz. So hat Maria in der Anfechtung einfach Gott vertraut und Gott hat alles recht gemacht. Vertraue Gott auch in deinem Leben, egal was in deiner Situation ist, Gott wird schon recht machen. Versuch nicht bei Menschen Hilfe zu suchen. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt, auf Rechtsanwälte, auf Gerichte, auf was weiß ich, starke Leute. Vertraue dem Herrn. Niemand wird zu Schanden, der dem Herrn vertraut, nur nebenbei. Und der Herr wird es alles machen. Der Herr wird Menschen einsetzen. Der Herr wird Menschen bestimmen. Da kommen die Weisen aus dem fernen Osten, die haben sich Gedanken gemacht, sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe, damit sie Proviant haben für unterwegs nach Ägypten. Sie sind versorgt. Maria lebt im Wort Gottes und erlebt Wunder über Wunder. Wenn du mit dem Wort Gottes zusammenlebst, Bruder und Schwester, erlebst Wunder über Wunder. Tu, was er dir sagt. Nimm das, was er dir gezeigt hat, was er dir offenbart hat. Für viele sind Wunder ein Problem. Jesu Brüder glaubten nicht an ihm, heißt es einmal in der Bibel, weil sie konnten es nicht fassen. Auch die Brüder haben nicht gewusst, das ist nicht mein richtiger Bruder. Das ist so Stiefbruder, Ziehbruder, was weiß ich, was das für ein Bruder ist. Das hat Maria wahrscheinlich auch den Kindern nicht erzählt. Kinder geht es, diese ganze familiäre Geschichte geht es nicht an. Was glaubst du, die Kinder erzählen dann auf der Straße alles, guck mal, dieser Jesus da, unser großer Bruder, das ist gar nicht mein Bruder. Und dann hätten sie ihm gleich vorgehalten, die Brüder glaubten nicht an ihn und seine Schwestern beide auch nicht, die beiden Mädels. Überleg, du musst in dieser Situation richtig verstehen und dich hineinversetzen, mal meditieren über die Weihnachtsgeschichte. Seine Brüder glaubten nicht und es muss Spannungen gegeben haben. Ja, du kommst dir immer besser vor und du denkst, du wärst ein Heiliger. Und es war ein Heiliger. Jesus war ein Heiliger. Aber niemand geht es was an, dass ich ein Heiliger bin. Niemand geht es an, dass ich von Gott berufen bin. Niemand geht es was an, dass Gott einen Plan mit meinem Leben hat. Das hat er alles für sich behalten. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir Gottes Ratschläge, Gottes Pläne für unser Leben für uns behalten. Nicht gleich an die große Glocke hängen, gleich in den Medien gehen und erzählen, oh, ich bin vom Heiligen Geist gezeugt. Ja, und so viele Christen würden sofort gleich Reklame machen. Und hier heißt es, Johannes Kapitel 7, Vers 5, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sie sagten, wenn du der Messias sein willst, zeig doch mal, zeig deine Wunder in aller Öffentlichkeit, wenn du der Messias sein willst. Ja, Jesus hat kein großes Wunder vollbracht in der Familienkreis. Und ein Prophet gilt nichts in seinem eigenen Haus, das musst du auch wissen. So viele Menschen denken, ja, ich muss meine Eltern bekehren, ich muss meine Brüder, meine Geschwister bekehren. Das kannst du nicht. Das muss der liebe Gott machen. Und der liebe Gott macht es auch hier im Leben von Jesus. Und Jesus sagte, die Zeit ist noch gar nicht da. Ich bin noch nicht der Messias, der jetzt hier auftreten soll. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist immer von meinem himmlischen Vater abhängig. Erst als er dann berufen wurde, hat er Zeichen und Wunder gewirkt. Und der Jakobus und der Judas, zwei Brüder von Jesus, die in der Bibel auch vorkommen, die zwei Briefe geschrieben haben, die Jesus erscheint extra als der Auferstandene, extra dem Jakobus, denn der konnte es nicht fassen, dass der Messias ist, unser Bruder. Einer von euch wird der Messias sein. Und einer war es, Jesus Christus. Und er erschien dem Jakobus extra und er wurde dann nachher der Nachfolger Jesu in der Jerusalemer Gemeinde für 30 Jahre. Nur als Beispiel, wir brauchen als Angehörige, Familienangehörige eine Offenbarung Gottes. Gott, Jesus, der Auferstandene und der Heilige Geist muss sich unseren Angehörigen offenbaren, selber offenbaren. Sonst redest du den Mund, Franzi, bist erschüttert und erstaunt. Ja, die glauben mir nichts, die nehmen nichts an. Was soll ich? Nein, leb nur dein Christusleben vor, dieses Wunderleben, das Gott dir gegeben hat. Das ist alles, was du brauchst, nur vorleben. Und dann überlass die Resultate dem allmächtigen Gott in deinem Leben. Seine Jünger waren da auch erstaunt und die wollten da von Jesus was haben, die ihn abhalten. Du bist ja verrückt. Die gehen nach Kapernaum. Du bist ja verrückt, dass du jetzt Missionar wirst, dass du jetzt ans Kreuz gehst womöglich. Was weiß ich, was alles mit deinem Leben passiert. Komm zurück. Sie wollten ihn abhalten. Aber Jesus ließ sich von seinen Geschwistern nicht abhalten. Ein anderes Ding von der Maria. Glaub an die Wunder. Denn mit Maria fangen die ganzen Wunder an. Das Wunderleben an. Wunder von Weihnachten. Dann ist Jesus auf der Hochzeit zu Kana und da geht plötzlich der Wein aus und dann geht sie schnell zu Jesus. Jesus, du kannst das machen. Hier erkennt Maria, gibt zu, dass er der Verheißene ist. Die Verheißung ist auf seiner Seite. Mach du was, Jesus. Du kannst Wunder wirken. Ich bin sicher, das kannst du. Dann sagt die Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht da. Und dann sagt die Maria etwas ganz Gescheites, was er euch sagt, das tut. So passieren Wunder. Maria lernt jetzt, ist demütig, ist bescheiden, spielt nicht die Mutter Gottes da, was die Katholiken sagen. Sie ist demütig, was er euch sagt. Das ist marianischer Glaube, was er euch sagt, das tut. Maria ist die Lernende in der Erziehungsschule Gottes. Da hat Simeon in Lukas Kapitel 2, Vers 35 gesagt, ein Schwert wird durch deine Seele gehen, durch dein Herz gehen. Sie ist eine Lernende, sie behielt all die Worte, was die Hirten sagten, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Nicht nur, dass sie ihre Bibel kannte, die alten Psalmen, die alten Lieder. Nein, sie hat auch das gelernt, was Gott zu ihr gesagt hat, was Gott ihr offenbart hat, was Gott ihr gezeigt hat, was sie mit diesem Jesus erlebt hat. Die ganzen Führungen und Fügungen. Maria musste lernen, dass ihr Erstgeborener nicht ihr gehört, sondern mit dem allmächtigen Gott. Mütter, Väter, wir müssen lernen, unsere Kinder Gott abzugeben. Unsere Kinder gehören nach der Geburt nicht mehr uns. Kann gleich zur Adoption freigeben. Ja, und das war auch so. Jesus gehört nicht mehr der Maria. Jesus gehört nicht der katholischen, evangelischen Kirche. Jesus gehört nicht den Christen. Jesus gehört der gesamten Menschheit. Nur nebenbei, damit wir das wissen. Maria ist ein Glied in der betenden Gemeinde. Wir treffen sie wieder an Pfingsten und Maria war dabei. Maria war dabei bei diesen 120, die erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Maria war dabei. Ja, nach der Auferstehung erleben die Geschwister, die sind auch dabei. Dieser Jakobus erlebt eine extra Offenbarung Gottes. Und ich bin Gott dankbar. Du kannst deine Brüder, deine Schwestern, deine Mutter, deinen Vater nicht bekehren. Du kannst für sie höchstens beten. Das ist das Einzige, was du kannst. Du kannst für sie beten. Aber bekehren, das macht nur der liebe Gott und der Heilige Geist. Und der überzeugt im richtigen Augenblick, wenn die Zeit gekommen ist, wenn du nicht mehr da bist. So viele sind erst zum Glauben gekommen, nachdem die Mutter es nicht mehr gab und die Oma nicht mehr gab. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart, bin junger Pastor, da kommt jemand in meine Gemeinde und sagt, ich will mich bekehren. Ich habe gesagt, so schnell, du bist ja erst das erste Mal hier in den Gottesdienst. Ja, ich muss mich bekehren. Da habe ich gesagt, warum? Die Oma ist gestorben, jetzt ist niemand mehr, der für mich betet. Ich muss mich bekehren, verstehst du? Ja, jetzt betet mich niemand mehr für mich, jetzt muss ich selber Gott suchen. Aber so viele Leute verlassen sich auf die Angehörige. Ja, mein Onkel, mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, die betet für mich. Aber jetzt sind sie nicht mehr da. Jetzt musst du selber Mund aufmachen und selber zu Gott schreien. Ich muss mich bekehren. Und der Bernd hieß ja auch, und er hat sich bekehrt. Und bis zum Schluss, solange ich Pastor dort war, blieb er in der Gemeinde. Ich muss mich bekehren. Die Menschen müssen selber drauf kommen, dass sie sich bekehren müssen. Gezeigt und geführt vom Heiligen Geist. Das Wunder von Weihnachten ist die Rettung der Menschheit. Und Gott arbeitet. Das ist die Rettung der Welt ist Gottes Angelegenheit. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn selber gab. Weißt du, die Menschen haben Gott nicht gesucht. Die Menschen haben nicht gefleht, oh Herr, schicke uns den Retter, den Heiland. Die Welt ging verloren. Und dann, Christ ist geboren. Gott gibt die Menschheit nicht auf. Es geht ihm um unser Überleben, Brüder und Schwestern. Weihnachten ist ja eine Bescherung Gottes. Nicht nur, dass wir Geschenke geben, uns gegenseitig beschenken. Nein, Gott beschenkt uns. Und dann erst können wir andere beschenken, nachdem wir beschenkt worden sind. Deshalb, Weihnachten ist, zuerst musst du beschenkt werden. Und dann kannst du die Welt beschenken mit der Liebe Gottes, mit guten Worten, mit Ermutigung, mit was weiß ich. Gott beschenkt uns mit seiner Liebe. Er kommt zu uns. Er schickt uns, ja, keine Engel, Er macht es schon. Er selber. Er erledigt die Sache. Jesus wohnt unter uns 20 Jahre, dort damals in Nazareth. Diese Weihnachtsnacht verändert die ganze Weltgeschichte. Das Ereignis verändert, die ganzen Schicksale dieser Menschheit. Ja, wir wären alle verloren, wir würden alle in die Hölle landen. Wir würden vom Teufel gebraten und gekocht und geschlagen und gepeinigt werden. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, da wäre die Hölle voll von lauter gequälten Menschen, guten Menschen sogar, die gelitten haben und leiden. Wie damals am 4. Juli 1954 in Bern, in der Endrunde, keiner hat geglaubt, dass Deutschland nochmal hochkommt. Keiner hätte damals nach dem Krieg, nach dem, was im Dritten Reich alles passiert ist, dass Deutschland noch einmal hochkommt. Deutschland war verdammt von den Freimaurern und was weiß ich von welchen Ganoven, Weltverschwörer, war verdammt. Und jetzt kommt Deutschland plötzlich. Die spielen und die werden Weltmeister, die Welt jubelt, 60.000 Leute sehen dort im Stadion. Und zuerst war ja Ungarn auf der Siegeswelle. Und plötzlich wird das Spiel umgedreht. Plötzlich siegt Deutschland. Plötzlich passiert das Wunder von Bern, 9 Jahre nach dem Krieg. Jemand hat damals geschrieben, das ist die Geburtsstunde der Deutschen Bundesrepublik, der BRD, dieses Spiel dort in Bern. Plötzlich wird überall Notiz genommen, Deutschland ist wer, wir sind Weltmeister. Nur nebenbei, das Spiel ist vergessen. Aber was dort drumherum geschah, was mit unserer deutschen Nation geschah, man hatte das Gefühl, wieder in die Völkervereinigung aufgenommen zu sein. Man hatte das Gefühl, man wird wieder respektiert. Man ist wirklich jemand schon, verstehst du? Und das hat einem gut getan, den deutschen Menschen. Und weißt du, seitdem hat Deutschland ein Wirtschaftswunder erlebt, plötzlich raffen sich auf und sagen, das, was die im Fußball können, das können wir auch im Natürlichen. Das Wirtschaftswunder, plötzlich baut alles auf, die Depression ist zu Ende und so viele Menschen leiden an der Depression, weil sie Weihnachten nicht kennen. Sie wissen nicht, dass Gott ein Licht angezündet hat, dass wir von Gott besucht worden sind, preis Gott. Das hat Auswirkungen gehabt auf die ganze Nation. Deutschland durfte wieder bei den Weltmeisterschaften spielen. Man hat die Deutschen nur noch ein bisschen mitlaufen lassen. So, die haben keine Ahnung vom Fußballspiel, die haben Krieg verloren, sind Nazis, verstehst du, sind Verbrecher. Eigentlich sollten Deutsche kastriert werden. Die Amerikaner haben vorgehabt, die Deutschen sollen alle kastriert werden. Die erste Atombombe hätte über Frankfurt am Main fallen sollen. Das war alles beschlossen. Die wollten Deutschland ausradieren. Deutschland darf nie mehr wieder auferstehen. Aber das ist die Gnade Gottes, dass Gott unsere Nation nicht aufgegeben hat. Plötzlich heißt es, wir sind Weltmeister. Deutschland ist wieder Weltmeister. Wir sind wieder wer? Wir sind wieder anerkannt. Wir sind wieder akzeptiert. Deutschland erwacht aus der Bedeutungslosigkeit, aus dem Fluch, schüttelt diesen Fluch ab. Das Wunder von Bern ist nicht nur so einfach nur eine Larifari-Geschichte. Man ist wieder stolz, ein Deutscher zu sein. Viele Jahre war man nicht stolz, Deutscher zu sein. Ich weiß von meinem Schwager, der ist nach England gefahren, als Austauschschüler. Dann niemand wollte mit ihm spielen. Hitlerboy hieß er. Verstehst du? Und niemand wollte mit ihm im Ausland was zu tun haben. Zu Hause hat er nicht gemerkt, dass er ein Hitlerboy ist. Aber in England, auf der Straße, das Wunder hat einen großen Anteil an unserer Entwicklung in der BRD gehabt. Wir sind wieder ein Staat, eine Nation. Und das hat große Aufbruchstimmung als Folge. Wenn du weißt, Gott hat uns lieb, Gott hat uns nicht aufgegeben, Gott nimmt von uns Notiz, wir sind wieder wer, Gott hat uns besucht, dann verfliegt die ganze Depression in deinem Leben. Plötzlich fängst du wieder Fuß, plötzlich entwickelst du dich weiter. Menschen, die sich aufgeben haben, die keine Hoffnung haben, die gehen verloren, die gehen den Bach runter. Die Leitmotive von diesem Team, Herbert Elf hießen sie, also diesen Spielern, von diesem Herbert Elf, die haben als Motto genommen, wie sie auch für diese Fußballmeisterschaft hier gehabt, Fleiß, Mannschaftsgeist, Disziplin, Einordnung und so weiter. Das ist wichtig, wir müssen zusammenstehen, zusammenhalten. Wir werden gewinnen. Und wir lernen von Jesus. Jesus sagt, lernet von mir. Und plötzlich hat der Ausland Schiss bekommen. Als Deutschland Weltmeister wurde und die Nationalhymne gespielt wurde im Stadion, Die dachten, jetzt kommen die Nationalsozialisten wieder. Die werden überheblich. Und Deutschland sollte wieder auferstehen. Das darf auf keinen Fall passieren. Die Franzosen und die Engländer, die haben Angst bekommen. Jetzt sind sie Weltmeister. Die deutschen Zuschauer dort in diesem Stadion, ja, als dann die Hymne gespielt wurde, die Welt traute ihren Ohren nicht mehr. Wieder dieses alte Lied, was man früher mal gesungen hat, Deutschland, Deutschland über alles. Das wird wieder gesungen. Und bei den Ungarn, die den Spiel, ich will nur das umschreiben, damit du weißt, wovon ich spreche heute. Ich spreche von einem Wunderleben, das Gott in uns angefangen hat. Und dieses nehme ich als Vergleich, was dort einmal geschah. Bei den Ungarn, die das Spiel verloren hatten, die wurden noch angegriffen im Stadion. Ihr Verlierer, ihr Waschlappen, ihr Feiglinge, gab es Schlägerei. Die Spieler, die wurden gleich von den kommunistischen Stasi-Leuten drangsaliert und in die Enge genommen. Ihr habt unser Land nicht würdig vertreten. Einige der Spieler, die haben deutsche Mercedes-Pkw gekauft, dann haben sie gesagt, ja, ihr seid gekauft worden von den Deutschen. Ihr habt ja Mercedes bekommen von der Schweiz und so weiter. Ihr seid ja alle gekauft. Man hat euch bezahlt. Und ihr habt absichtlich die Schlacht verloren, das Fußballspiel verloren. Ungarn hat das Siegestor niemals richtig verziehen, den Deutschen, dass die gerade gewonnen haben. Einige der Spieler, die hat man in Budapest dann verhaftet. Ja, ihr habt nichts getaugt, die kamen sogar dann in die Provinz irgendwo, wurden sie verfrachtet. Die durften gar nicht groß in der Erscheinung treten. Und Verwandte der Spieler wurden auch drangsaliert. Das ist plötzlich passiert diese Sippenhaft im Kommunismus dort. Und einige Fußballspieler, die sind ausgewandert, sind in Spanien geblieben und die sind nicht mehr zurückgekommen, als sie mal im Ausland waren. Und jemand sagte, als ich nach Hause kam, ich kam nach Hause, als wenn ich die Pest hätte. Keiner wollte mich begrüßen. Ich denke nur an Andreas Wecker. Der hat auch hier einer, der sich bei uns bekehrt hat als Olympiasieger und Medaillensieger, der hat eine Schlacht verloren oder ein Spiel verloren, dann hat der Vater ihn in Magdeburg nicht einmal vom Bahnhof abgeholt. Das war das Schlimmste, was er erlebt hat. Weißt du, du wirst überall gekrönt und bejubelt und besungen, wenn du gewinnst, wenn du auf der Gewinnerlinie bist, aber wehe, du verlierst. Nicht einmal der eigene Vater hat den Buben abgeholt vom Bahnhof. Der sagt, das war der dunkelste Tag und schwerste Tag in meinem Leben. Und so ähnlich hat einer der Spieler hier gesagt, ich bin mir vorgekommen, wie, als wenn ich die Pest hätte. Vorher waren sie die Lieblinge der Nation, haben sie sogar denen ein Denkmal im Stadion schon gebaut gehabt, da stand Briefmarken gedruckt, das konnten sie alles einstampfen jetzt. Wie den ungarischen Fußball bedeutete die Niederlage von Bern, eine totale Kapitulation, die kam nicht mehr hoch. All die Jahre nicht mehr. Das war vorbei. Das Wunder von Weihnachten. Ich bringe dieses Wunder im Zusammenhang hier. Gott hat etwas bei uns angestiftet und das Wunder ging weiter und weiter und weiter. Bis heute. Stell mir vor, wie viele Bücher wurden geschrieben von Jesus von Nazareth. Wie viele Lieder wurden gesungen und werden gesungen von Jesus von Nazareth. Wie viele Kirchen stehen auf der Welt im Namen Gottes, verstehst du? Wie viele Predigten wurden gehalten im Namen Jesus oder über Jesus, über Weihnachten und dergleichen? Die Menschheit durfte aufatmen nach und nach. Und die kommen auch hierher zu uns, heißt es einmal, und sie machen die Welt verrückt mit diesem Jesus. Ja, die Sache Jesu geht weiter. Die Geburt des göttlichen Kindes in Bethlehem war Tor Nummer 1. Golgatha, der Sieg auf Golgatha war Tor Nummer 2. Und Ostern und Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, war Tor Nummer 3. Wir haben gewonnen, Halleluja. Nicht wir, er hat gekämpft. Die 11 Männer, die unten im Stadion gekämpft haben, wir haben gewonnen. Lass dein Herz nicht entmutigt sein, auch wenn die Zeiten schwer sind, auch wenn alles aussichtslos ist in deinem Leben, alles so undurchsichtig, unfassbar, unerklärbar. Wenn du auch so wie die Pest behandelt wirst, lass dir deinen Jesus nicht nehmen. Er ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Er ist der Fels des Christentums. Wenn wir Jesus nicht mehr hätten, den Namen Jesus, können wir einpacken und nach Hause gehen. Ja? Welches Kind erfährt solch eine Ehrung wie Jesus? Die Engel verkündigen, euch ist heute der Heiland geboren. Halleluja. Hirten, einfache Leute, oder hochgestellte Astronomen und so weiter, die kommen, ja, und geben ihm die Ehre, die noch Durchblick haben, die die Welt verstehen, die sagen, das ist der Heiland. Jesus ist der von Gott Geliebte, von Gott Anerkannte. Lass sie das Weihnachtsfest nicht vermiesen. Der Teufel möchte uns das Weihnachtsfest versauen, hat zum Teil hier geschafft. Verstehst du, die Kirchen sollen geschlossen sein und so weiter. Gott sandte Jesus. Sowas hat es noch nie gegeben, dass die Kirchen geschlossen werden, dass keine Gottesdienste stattfinden, keine Weihnachtsgottesdienste, dass man nicht mehr die Oma besuchen darf, dass man keine Weihnachtslieder singen darf. Verstehst du, sowas hat es nicht gegeben? Der Teufel versucht uns Weihnachten zu vermiesen, wo er nur kann. Aber Halleluja, warte mal, das Wunder von Bethlehem wird passieren, das Wunder von Weihnachten wird passieren, da wird den Leuten das Hören und Sehen vergehen. Jetzt ist man stolz und unser Gesundheitsminister sagte, jetzt endlich, wir haben das Geschenk von Weihnachten, die Spritze. Jetzt wurde hier in diesen Tagen eine alte Frau mit 101 Jahren geimpft. Verstehst du, sie wird sowieso sterben. Das ist das ausgeschmissenes Geld. Die hat auch so überlebt, auch ohne die Impfung, denn die hat schon 101 Jahre überlebt. Die war stark genug, die hat ein Immunsystem, aber ja, die wird geimpft, damit sie Reklame machen können. Wartet, wenn diese Frau stirbt, und die wird sowieso irgendwann in den nächsten Tagen sterben, denn Gott hat den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Also von wegen das ganze Theater da, der alten Impfen. Gut, ich habe nichts gegen die Impfung, aber ich sage es nur, das ist alles nur Spektakel. Leute verlassen sich auf was, auf die Spritze, und verflucht ist jeder, der sich auf die Spritze verlässt, auf Menschen verlässt, auf was auch immer er sich verlässt, verlässt sich auf Gott. Dann nützt dir auch die Spritze was. Wenn du dich auf Gott verlässt, dann ist es wahrscheinlich nützlich. Aber wenn du dich auf Gott nicht verlässt, sondern nur auf die Ärzte, auf die Medikamente, auf die Menschen, dann bist du schon verlassen von allen guten Geistern, so wie die Ungarn damals. Tor 1, Tor 2, Tor 3 und das Spiel ist vorbei. Viele Menschen starben für Jesus. Wie viele? Guck mal, Gott soll die Ehre gegeben werden. Was haben die Gottlosen und die Atheisten und Kommunisten gemacht? Die haben keine wunderbaren Lieder gesungen, wohl von Liebe und Güte und Barmherzigkeit und so weiter. Die wollen nur Materialismus. Lass dir das Weihnachtsfest nicht vernebeln. Schau auf das, was Gott gemacht hat. Er sandte seinen Sohn. Und ich bedauere alle jene, die Anschluss an diesem Fest nehmen. Für mich ist Weihnachten eines der göttlichsten und christlichsten Feste. Wir hätten nichts von Golgatha, von Ostern, von Pfingsten, wenn wir Weihnachten nicht gehabt hätten. Ohne Weihnachten sind all diese Feste gar nicht denkbar. Ist das ganze Leben nicht denkbar? Das Wunder von Weihnachten. Ich bedauere alle, die keine lebendige Hoffnung haben. Die nicht wissen, Gott sandte seinen Sohn. Und die haben Jesus noch gar nicht und den Willen Gottes gar nicht verstanden, dass die Liebe Gottes sich inkarniert hatte, dass er Fleisch geworden ist. Er sagt, wer mich sieht, der sieht auch das Antlitz des Vaters. Gott gab uns in Jesus einen archimedischen Punkt, mit dem wir die Welt aus den Angeln heben können. Unsere Welt, welche Situation auch da ist, du kannst mit Gottes Hilfe alles meistern, alles managen. Kein Problem. Hab nur einen festen Punkt, einen festen Halt und du kommst durch. Du wirst überleben. Wenn du nur selbst einen Strauch hast, an dem du dich festhalten kannst, du wirst die Katastrophe überleben. Gott gab uns Jesus. Unser Ministerpräsident unseres Landes sagt, ja, jetzt ist ein Licht im Tunnel, weil die Spritze da ist. Verstehst du? Die Spritze ist mir nicht das Licht im Tunnel. Da muss noch zweimal gespritzt werden, verstehst du, bis es überhaupt funktioniert. Und das wissen die Leute auch immer noch nicht. Bin ich wirklich resistent oder nicht? Verstehst du? Die wissen immer nicht. Licht im Tunnel. Verstehst du? Und dann ruft er da einen Fernseher und proklamiert das, wir haben jetzt Licht im Tunnel. Das sind Menschen, die von Gott verlassen sind, die keine Hoffnung haben. Die halten sich an eine Spritze, die halten sich an eine Tablette, die halten sich was weiß ich an was allem. Mit der Geburt Jesu ist uns ein Licht, wirklich ein Licht angezündet worden damals. Wir sahen seinen Stern. Du, und dieser Stern leuchtet schon Jahrhunderte, Jahrtausende. Saturn und Jupiter, die bilden einen großen Stern. Und wir sind gekommen, den neugeborenen König zu sehen. Wo ist er, dieser König der Juden? Ja, die Hölle ist erschüttert. Jerusalem, diese fromme religiöse Stadt, erzittert. Sie hörten, der König ist da. Der neugeborene König der Juden, nicht der Herodes und nicht der Augustus und nicht irgendein Cäsar. Der König der Juden ist da, der Heiland der Welt. Und wir haben seinen Stern gesehen. Bei welchem König, bei welchem Menschen, bei welcher Persönlichkeit ist ein Stern aufgegangen am Himmel? Noch nie. Ich habe noch nie gehört. Aber Zarathustra, Biliam und all die anderen Männer, die keine Christen sind und keine Juden sind, wir sahen seinen Stern. Ein Licht geht auf und das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Kein Licht im Tunnel, wir sehen so kleine Funzeln. Mitten in der Nacht um Mitternacht ist es passiert, da ging die Sonne Gottes auf und er strahlte mitten in der Finsternis die Hirten. Wo sind wir denn? Im Scheinwerfer Gottes, wo sind wir denn? Plötzlich wurden sie umstrahlt, da sahen sie nicht mehr die Schäfchen, da sahen sie den Engel und die himmlischen Heerscharen. Und seitdem ist für die Finsternis, oder die Finsternis nicht mehr Finsternis, Psalm 138. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sind gekommen, ihn anzubeten. Wir haben im fernen Osten seinen Stern gesehen. Matthäus 2, Vers 2. Mit Weihnachten veranstaltet Gott ein Festival. Ein Fest, das die Weltgeschichte verändert. Wir dürfen optimistisch und positiv werden. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen, lasst alles andere stehen. Und das haben die Hirten gemacht. Die sind losmarschiert, um Jesus anzubeten. Bei dem Wunder von Bern geht es um die Vergangenheitsbewältigung, insbesondere für die Deutschen. Und auch du kannst jetzt endlich mal deine Vergangenheit bewältigen. Ich komme aus einer armseligen Familie. Eine, die sich schuldig gemacht haben, aus einer Verbrecherfamilie oder aus einer, was weiß ich, aus welcher Familie du kommst. Wir sind alle Sünder. Wir waren alle Sünder und wir sind ein Sünder und wir werden ein Sünder bleiben. Aber jetzt plötzlich kannst du deine Vergangenheit bewältigen, weil Jesus gekommen ist. Der vergöttlicht dich, der nimmt dich an. Ich will hier ganz schnell noch sagen, löst dich von deinem Nazareth-Stigma. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Das hat dieser fromme Nathanael gesagt. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und so viele Menschen leiden unter diesem Nazareth-Stigma. Nazareth, Nazareth und so weiter. So viele Deutsche leiden unter dem Nazi-Syndrom. Hitlerboy, Sauerkraut und was weiß ich alles. Ja, du bist verrufen in der Vergangenheit, was man dir ankreidet. Bist rauschgesüchtig gewesen, bist das gewesen, bist jenes gewesen. Und der Teufel will an dir keinen guten Faden lassen. Das will der Teufel. Und Jesus kommt nach Nazareth, Matthäus 2, Vers 22 und so weiter. Er will Nazarener heißen. Diese unbedeutende Ortschaft, die waren fromm. Aber die waren verrufen, auch durch ihre Frömmigkeit, weil sie ja Nationalisten waren. In Nazareth lebten die Nationalisten, die zurückkamen aus der babylonischen Gefangenschaft, die auf das Reich Gottes warteten. Josef war ein Nachkomme aus dem Stamm Davids. Er wäre eigentlich König gewesen über Judäa und so weiter. Und er ist nicht mehr zurück nach Jerusalem gegangen. Dort lebte er gefährlich. Der Herodes trachtete sowieso, alle David-Nachfolger auszurotten. Sie blieben in Nazareth. Und Nazareth ist ein kleines Kaff gewesen zu jener Zeit. Aber die haben noch eine eigene Synagoge gehabt. Ich bin mal vor... Ja, nicht nur einmal, ich bin mehrere Mal dort in dieser Synagoge gewesen, habe extra den Text gelesen, wo der Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Weißt du, diese kleine Synagoge. Aber hier, die Stadt hat eine Synagoge und trotzdem so verrufen, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Aber hier kommt Jesus, macht Nazareth bekannt und heute heißt es Jesus von Nazareth. Halleluja, sein von, ein Adliger. Jesus von Nazareth, Stadt ist bekannt. Hier wurde das Fundament Jesu gelegt, die Basis für sein Leben, das Wunder Gottes, die Gnade, von der Gnade Gottes. Ohne Nazareth wirst du Jesus nicht verstehen, kannst die Bibel studieren, so viel du willst. Du musst sehen, er lebte unter uns, war einer wie wir, arbeitete. Ja, Nazareth ist für Jesus der Ort, wo er seine Sendung auslebt, als Mensch, wo er sich bewährt, das ist Nazareth. Und du hast auch dein Nazareth, glaub mir das. Dein Kiez, deine Wohnung, deine Umgebung, deine Firma, deine Familie, was auch immer sein mag. Ja, hier reift der Mensch Jesus, wird zu einem Mensch, einem wirklichen Menschen. Er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Das war Jesus. Nazareth war seine Bibelschule. Und wenn du auf die Bibelschule gehen willst, dann geh in deinen Alltag, geh nach Nazareth, da wo du lebst und wirkst. Ja, lernst du Glaubenshaltung, da lernst du, ja, dein Leben zu gestalten in Nazareth, dich zu bewähren, sie gar nicht so was einbilden, ich bin was Besonderes, ich bin Christ. Vergiss das, niemand, du kannst für dein Christentum nichts kaufen. Im Gegenteil, du wirst noch verleumdet, verachtet, verkannt, verspottet, gelästert. Der Teufel lästert über dich. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Aber hier lebte der Heiligste unter unheiligen Menschen. Hier war der Gerechte unter den Ungerechten. Und hier hat er sich bewährt, der Gläubige unter den Ungläubigen. Wegen ihres Unglaubens konnte er keine Zeichen und Wunder wirken, außer nur ein bisschen Hand auflegen, ein bisschen die Leute berühren. Hier war der Starke unter den Schwachen. Hier sammelte Jesus seine Erfahrungen, die Illustrationen für seine wunderbaren Geschichten in den Evangelien vom Vater Josef natürlich. Mein Vater hat es gesagt, meine Mutter hat es gesagt, verstehst du? Und so war es bei dem, der Vater. Beim Arbeiten, was sie da sich unterhalten haben. Hier sammelte er die praktischen Beispiele, hier erlebte er die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, die Liebe der Mutter, aber auch den Hass der Geschwister, auch Hass der Nazarener. Was, willst du besser sein als wir? Hier verwirklicht er die Pflichten Gottes, was Gott ihm aufgetragen hat. Bleib still, bleib ruhig, bewähre dich. 18 Monate und Jesus hat sich untergeordnet den Eltern. Wir sehen nach seiner Erfahrung im Tempel, er hat sich untergeordnet, er war gehorsam den Eltern, dieser Jesus. In Jerusalem, oh, da hörst du in den Straßen, kreuzige ihn. Da wird er verspottet, verlacht, angespuckt, beleidigt. Aber in Nazareth, da lebt er seinen Glauben aus. Großartig. Nazareth ist der Ort, wo Weihnachten praktiziert wird. In Bethlehem ist er geboren, aber in Nazareth hat er seinen Glauben praktiziert. Der Sohn Gottes liegt auf Erden in Nazareth. In Nazareth. Jesus gibt es nur, wenn du Jesus begegnen möchtest, nur in Nazareth. In deinem Alltag, dort kannst du Jesus begegnen. Du kannst Jesus nicht in der Gemeinde begegnen. Du begegnest Jesus in deinem Alltag, wo du zu Hause bist, in deinem Verwandtenkreis, beim Oma und Opa, bei deinen Geschwistern. Nur in Nazareth kannst du Jesus begegnen. Dort spielt sich die Realität der Weihnachtsgeschichte ab. Dort wird Weihnachten weitergelebt. In dieser gebrandmarkten, verrufenen Stadt. Ja, so widersprüchlich mit diesem Stigma, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Also, weißt du, was kann von der Sekte der Nazarener kommen? Dieses Brandmal. So viele Christen haben so ein Brandmal, ein unsichtbares Brandmal, aber das müssen wir ablegen. Ich bin von Gott Geliebter. Ich habe die Gnade Gottes erlebt, das Wunder von Weihnachten. Und das musst du loswerden. Dass sich gar nicht kümmert, sogar noch stolz sein. Ich bin ein Nazarener. Ja, Jesus war stolz. Ich war ein Nazarener. Und sogar übers Kreuz steht Jesus von Nazareth, König der Juden. Und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, das lasse ich stehen. Weißt? Und das, was in der Bibel geschrieben ist von Jesus, das ist geschrieben. Weißt du, das hat er. Hat sich nicht geschämt, dass er so verrufen ist, dass er, ja, die und die Krankheit hat, womöglich, wie so einer AIDS hat oder Aussatz hat, gezeichnet von der Pest und so weiter. Man ist mal meldepflichtig, so wie heute Corona. Aber er bleibt das, was er ist. Er sagt, ich lebe mein Leben weiter. Wenn Jesus in Nazareth war, dann war die Stadt geheiligt, gesegnet. Dann ist das Böse sogar gut, dass Jesus dort ist. Er bewährt sich dort. Was kann Gutes von Nazareth kommen? Da rümpfen die Leute die Nase. Was kann Gutes von Nazareth kommen? Ist nur böswillige Verleumdung. Aber du musst die dummen Leute ihren Glauben lassen. Du darfst den Glauben ihnen nicht nehmen. Komm und sieh, hatte Philippus gesagt zu diesem Nathanael. Komm und sieh, überzeug dich selbst. Die Menschen verstehen Gott nicht, wie Gott arbeitet. Gott geht zu den Schlimmsten, zu den Verrufensten, zu den Verachtesten, die, wo es nicht sind, die hat er sich erwählt. Und gerade zu den Nazarener ist Jesus gekommen. Verstehe Gottes Wege. Nur durch ein Wunder können wir von diesem Stigma loswerden. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Egal, was ihr erzählt, was ihr schreibt, könnt drucken, so viel ihr wollt. Ich bin gerettet, ich bin erlöst durch die Gnade Gottes. Und deshalb, ich muss den Leuten nicht auf die Nase binden, was ich bin und was ich kann, was, wo ich herkomme, was der Wille Gottes mit meinem Leben ist. Ich weiß, was Gott von mir leben will und so weiter. Und ich lebe jetzt mein Leben und ich gestalte mein Leben. Das war Jesus, der Nazarener. Und dann sagt Jesus, du, ich habe dich gesehen, du bist ein guter Israelit. Du bist ein guter Mensch. Du bist ein guter Israelit. Er sagt, wo hast du mich gesehen? Ja, ich habe es gesehen, als du dann unter deinem Baum saß, unter deinem Feigenbaum saß und danach gedacht hast, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Ich habe dich gesehen. Gott sieht deine Gedanken und es liest deine Gedanken. Auch hier jetzt in der Predigt, ich weiß nicht, ob es dir geht, aber ich predige und Leute sagen, der liest unsere Gedanken, der sagt das, was ich gedacht habe heute Morgen oder was wir gestern noch miteinander geredet haben. Gott weiß, was dein Problem ist. So wie bei der Elisabeth und der Maria. Da treffen sich zwei, die wissen nichts voneinander und die sind gleich miteinander verwandt, haben das gleiche Schicksal, den gleichen Weg gehen sie miteinander. Und dann sagt Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König Israel, das sagt Nathanael hier. Da bricht er raus und sagt, jetzt habe ich erkannt, aha, das ist ein Aha-Erlebnis, wenn du weißt, Gott hat mich gesehen, Gott hat mich nicht verachtet, Gott hat mich nicht in meinen Vorurteilen stecken lassen. Nazareth war für die frommen Juden eine Bedrohung. Jeder, der aus Nazareth kam, war gleich immer verdächtig, später noch viel schlimmer. Jesus der Nazarener, verstehst du, die dieser Sekte da anhängen, sie waren alles gleich verrufen. Nazareth löst einen weltweiten Konflikt mit dem Judentum bis heute. Bis heute sind sie noch nicht klargekommen mit dem Nazarener. Sein Name sollte ausgelöscht werden aus den Büchern. Gott fängt die Heilsgeschichte in Nazareth an. Da, wo du am allerwenigsten denkst und vermutest und glaubst. Ja, aber dort, ja in Jerusalem. Das Wort des Herrn wird von Jerusalem ausgehen. Nein, von Nazareth ist das Wort des Gottes ausgegangen. In Jerusalem haben sie den Herrn gekreuzigt, verspottet, verhöhnt, verlästert. Hier hat Israel praktisch versagt. Ja, und Nazareth ist gerade, dort ist was in der Nähe von Nazareth passiert. Dort ist der König Saul erschlagen worden oder hat sich selbst das Leben genommen in der Nähe von Nazareth. Dort ist das Königreich Israels zerbrochen vor den Toren Nazareth und so weiter. Und da hat aufgehört, dieser gesalbte König Saul zu existieren. Die Philister haben triumphiert. Und gerade dort in der Nähe, wo der Teufel triumphiert hat, wo das Königreich aufgehört hat, wo Saul in Gilboa, ganz in der Nähe von Nazareth, das Leben ausgehaucht hat und sein Sohn Jonathan ebenfalls, dort kommt Gott und fängt wieder ganz neu die Geschichte an. Dort wohnen die Nachkommen Davids. In Nazareth lebte Jesus 20 Jahre, wandelte unter ihnen und keiner hat es richtig gemerkt, dass er der Sohn Gottes ist. Ich will dir etwas sagen, du wirst vielleicht schockiert sein von mir heute Morgen. Aber weißt du, du musst nicht groß mit einem Schild rumlaufen, ich bin ein Christ. Du musst einfach vorleben, dass du ein Christ bist. Mund halten, wenn man dich beleidigt. Stille sein, schlucken und wieder auskacken. Verstehst du? Das einfach, ja, was nicht verdauen kannst, das lass es raus. Herr, segne meinen Eingang und meinen Ausgang. Nur nebenbei. Ja. Du musst lernen, in Nazareth mit Gott zu leben, mit der Gnade zu leben. Und alles, was ich bin, ist alles Gnade. Gnade, Gnade, Gnade und weiter nichts. Jesus ist in Nazareth, nützt die Zeit. Er versucht, so viel wie möglich Gutes zu tun. Ob er das getan hat, weiß ich nicht. Steht nichts in der Bibel. Manche möchten ganz genau wissen, was Jesus in diesen Jahren in Nazareth getan hat. Manche schreiben da Bücher und versuchen da rauszufinden durch die Geistoffenbarung. Vergiss es. Jesus lebte Gott aus und verwirklichte Gott. Wir haben ein schönes Lied, was wir früher gesungen haben. Wunder der Gnade Jesu, größer als alle meine Sünd. Wie soll mein Mund sie beschreiben, preisen, was ich in ihm find. So nimmt hinweg meine Bürde, Freiheit mein Geist gewinnt. Darum die Wunder der Gnade in Jesus ist verkündigt. Und dann im Refrain heißt es weiter, unvergleichlich wunderbare Gnade, tiefer als das Meer, das Wucht mitmacht, Wunder der Gnade, die mich bedacht und alle meine Übertretung bedeckt. Wunder der Gnade, das ist was Weihnachten ist, größer als meine Schuld. Ja, ist die Gnade, die bedeckt mich, Wunder der Gnade Jesu. Hier, nimm das einfach so für dich persönlich, diese Wunder der Gnade. Gott offenbart sich in Jesus Christus für dich und für mich und für uns alle. Oh, verherrlich diesen teuren Namen. Jesus preist ihn. Wunder der Gnade. Wunder der Gnade. Ich möchte, dass du diesen Gedanken mit nach Hause nimmst. Nicht Wunder von Bern oder was weiß ich von wo auch dieses Wunder. Nein, das Wunder der Gnade Gottes, dass Gott dich begnadigt hat. Wunder der Gnade Jesu, die mich verloren entrückt. Sie schenkt mir volle Vergebung, löst mich, worin ich mich verstrickt. Und sie hat die Ketten zerbrochen. Freiheit hat mich nun entzückt. Wunder der Gnade Jesus, das beglückt mich. Du sollst beglückt sein durch die Wunder der Gnade, die bei dir passieren, durch das, was dort in Nazareth geschieht. Jesus war ein wandelndes Wunder Gottes. Wunder der Gnade Jesu, alle Befleckung zerrinnt. Sie weckt erneuerte Kräfte, macht mich zu Gottes Kind, schenkt ewigen Frieden und Freude, ob alles auch sonst verschwindet. O Wunder der Gnade Jesu, treu. Und ich glaube diese Wunder blind. Du musst nicht alles verstehen. Glaub diesen Wunder ganz blind, das ist geschehen. Ich kann dieses Wunder fassen. Ich kann dieses Wunder annehmen. Und seitdem ich das kann, beginnt in meinem Leben ein Wunderleben. Da muss ich nicht nach Nazareth fahren. Das kann ich hier, wo ich lebe, in Berlin, auf diesem Pflaster, hier irgendwo draußen auf der Straße. Wunder der Gnade Jesu. Danke Jesus für dieses Weihnachtswunder. Lass bei vielen meinen Hörern jetzt diese Sonnenwende passieren, dass die Tage länger werden, dass das Licht immer heller wird und dass sie sich am Leben freuen, dass sie das Leben genießen und sagen können, wir haben gewonnen. Wir haben gesiegt, wie die einst in Marathon, in dort dieser Sieg von Marathon. Wir haben gesiegt. Jesus, du hast gesiegt. Deine Sache siegt in dieser Welt und dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Halleluja, das Wunder von Bethlehem, das Wunder von Weihnachten, die Wunder, die in Nazareth geschehen sind, in Kapernaum geschehen sind, die Wunder, die in Galiläa geschehen sind. Jesus, ja, wir haben gesehen und wir haben erlebt, was kein König erlebt hat, kein Priester erlebt hat, das offenbarst du den Unmündigen. Wir haben seinen Stern gesehen und wir wollen dich loben und preisen an diesem Sonntag, Weihnachtssonntag. Danke, Herr Jesus. Amen.